Wie überleben eigentlich Bienen eine lang anhaltende dunkle und kalte und lebenswidrige Zeit? Wer weiß das? Wie machen das Bienen so als Volk? So eine Honigbiene meine ich jetzt. Wildbienen, die kommen ja auch alleine manchmal durch. Die machen das anders. Die sterben entweder oder erstarren im Winter. Aber wie machen das die Honigbienen so als Volk? Sie wärmen sich gegenseitig. Okay. Noch. Ja, damit sie was über den Winter haben, genau. Also die leben den Winter über durchaus von was. Und weil der Honig genommen wurde, wurde dann sozusagen Zuckerwasser gegeben. Ja, eine gute Idee. Weiß ich gar nicht. Gute Frage. Gute Sache, ja. Sie rücken zusammen, ganz genau. Es gibt da sogar einen Fachbegriff dafür, so eine Wintertraube nennt sich das. Also, wenn ihr die Strategie der Bienen beschreiben würdet, wie sie den Winter überstehen, gibt es so zwei Aspekte, die ich so da als Stichwort herausholen würde. Nach dem, was ihr eben gesagt habt, wäre das eine, so als eine Überschrift, ja, sage ich mal Honig, ja, oder Zuckerwasser oder Versorgung. Und das andere? Gemeinschaft. Also zusammenrücken, Zusammenhalt. Haltet das mal fest. Kürzlich gab es ja doch einige Stürme und bei uns auf dem Grundstück stehen ja auch ein paar Bienenstöcke. Ne? Ich habe da ein paar Bienen stehen. Und bei einem hat tatsächlich der Wind geschafft, weil ich vergessen hatte, einen Stein oben drauf zu legen, den Deckel runterzuwehen. Das ist ziemlich heikel. Als ich mit Camillo, meinem Hund, unterwegs war, sah ich auf einmal, der eine Bienenstock ist offen. Zurückgerannt und guckte in den Bienenstock rein und alle hatten sich ganz dicht zusammengeballt. Das war klar. Also wenn das viele Stunden geht, dann hält das Volk das auch nicht durch. Ich gleich den Deckel aufgemacht und drauf gemacht und wieder geschützt. Und als ich nochmal reinguckte, hatten sie sich schon alle verteilt. Also sie haben sofort auf die äußeren Bedingungen reagiert. Und als es ganz kalt und windig wurde, zack, alle ganz dicht zusammen. Bienen denken nicht für sich alleine. Sie denken nicht sozusagen individuell, sondern sie denken im Grunde als Volk. Sie sehen sich als einzelnes Individuum nicht als Mittelpunkt. Weder ihres Stockes noch der Welt. Sondern die Königin ist zentral und die Brut. In angenehmen Zeiten ist die Brut ganz wichtig, die Nachkommenschaft. Und ich finde das ganz schön inspirierend für die Gemeinde. Es gibt ja in der Bibel, im Neuen Testament, durchaus zwei Betrachtungsweisen. Die eine spricht uns ganz persönlich an. Stellt uns als einzelne Menschen in die Verbindung mit Christus und vor Gott. Und es gibt die andere, wo Paulus und auch Jesus die Gemeinde als Ganzes anspricht. Als Leib. Ihr seid ein Leib von Christus. Und er das Haupt, sozusagen die Königin, um die sich alles sammelt. Und die für den Zusammenhalt eines ganzen Volkes sorgt. Gott hat sich das, zumindest könnte ich sagen, es ist ein schönes Gleichnis dafür. Gott und Jesus haben sich das so mit der Gemeinde gedacht, dass diejenigen, die ihm vertrauen, dass die immer verbunden sind, eingefügt in ein größeres Ganzes, in eine Gemeinschaft, zugehörig zu einem Volk. Und das ist genauso wie bei den Bienen sowohl Aufgabe als auch Schutz. Schutz und Aufgabe. Wir haben eben im letzten Vers, den Viola vorgelesen hatte, gehört, in der Gemeinde hat das Jesus so eingerichtet mit verschiedenen Gnadengaben. Jeder hat da unterschiedliche Gaben, die er für das Ganze einsetzt. Die Bienen haben das etwas anders organisiert. Die machen das nach Altersstufen. Also, ich finde das auch interessant für die Gemeinde. Die Jüngsten sind dran mit Putzen. So, also ich sehe begeisterte Gesichter bei den Älteren, genau. Also, die Jüngsten, die so geschlüpft sind, sage ich mal, die müssen erstmal putzen. Und zwar die Waben. Also all das, was da an Zeug und sowas, bringen die raus, machen die Waben schön sauber. Die nächste Altersstufe, die kümmert sich um die Kleinsten. Um die kleinen Maden, die werden gefüttert und sowas, Kindergottesdienst, was weiß ich, was die so im Bienenstock halt so machen. Ne? Also die Zweitältesten, die kümmern sich jetzt um den Nachwuchs, füttern, geben das weiter, was da so an Pollen so verfüttert wird. Wenn sie ein bisschen herangewachsen sind, dann bekommen sie Verantwortung für das Ganze. Sie machen die Wache. Sie passen auf, achten auf Gefahren und wehren Gefahren ab. Dazu müssen sie also einen anderen Blick gewinnen, sozusagen. Und wenn sie noch älter geworden sind, dann fliegen sie raus und sammeln in ihrem Leben für den gesamten Volk sozusagen die Honigvorräte. Und das ist sicherlich der gefährlichste Teil des Bienendaseins, raus in die Welt. Und ich sage es mal gleichzeitig, auch die Welt verändern. Blühende Landschaften gibt es nur dort, wo Bienen ganz bescheiden ihren Dienst an der Umwelt tun. Als Volk gehen Bienen auf die äußeren Umstände ein. Und sie haben eine Strategie für angenehme Zeiten und für unangenehme Zeiten. Also, wenn jetzt mal ein Gewitter kommt, das ändert die Grundstrategie noch nicht. Und auch mal so eine Regenfront für 3-4 Tage ändert bei den Bienen noch gar nichts. Die haben sich in ihrem Bienenstock schön verteilt, alle haben ihre Aufgaben, alle sind heftig am Kommunizieren. Die machen das ein bisschen anders als wir, die tanzen ihre Kommunikation teilweise. Finde ich auch eine interessante Option für uns, ne? Also, aber sie geben unheimlich viel Informationen aneinander weiter. Passen immer auf die Königin auf, dass die im Zentrum alle sorgt. Und sie wissen, der Duft, der Geist sozusagen, den die Königin abgibt, das hält das Volk zusammen. Auch eine interessante Sache. So gibt es diese Strategie für die angenehmen Zeiten, wo die Bienen in alle Welt gehen. Das ist ihr Antrieb. Und alle Welt hat was davon. Sie machen eine Landschaft fruchtbar. Und in den harten Zeiten, also im Winter, wenn es Umstände gibt, die lebenswidrig sind, die eigentlich so eine Biene gar nicht aushalten kann, da ziehen sich alle zusammen. In einen Ball, würde ich es mal sagen. Aber das heißt nicht, dass ihre Bewegung aufhört. Sie reduzieren die Bewegung. Insofern war ich nicht sicher mit dem Stoffwechsel. Ich glaube, sie reduzieren ihn nicht. Die machen das anders. Sie haben nur keine große Bewegung nach draußen. Sie machen ab und zu, wenn irgendein Lichtschein ist, Probeflüge nach draußen. Jetzt vor 2 Tagen war so ein Beispiel. Habt ihr mitgekriegt? Es war ein Tag, wo man dachte, oh, Frühling. So, heute nicht. Aber da gab es mal einmal für ein paar Stunden, wurde es über 10 Grad schon. Die Sonne war da und ich kam zurück von Hannover und die ganze Luft war voller Bienen. So, die haben das gleich ausgenutzt, gleich raus. Gleich raus bedeutet einmal, ganz klar gesagt, also sie müssen mal ihren Darm entleeren, also Toilettenflug. Ganz natürlich. Das zweite ist, sie gucken erstmal Orientierung finden wieder. Wo steht der Stock, wie ist das mit dem Licht? Bienen sind hervorragend drin, sich zu orientieren, aber sie müssen erstmal Zeit dafür haben. So, dann fliegen sie erstmal rum und denken, so ist es. So, und das Dritte, sie gucken gleich, gibt es irgendwo schon irgendwas, was aufgeblüht ist, was sich sozusagen dem Licht entgegenstreckt und sich öffnet. Die suchen das. So, aber erstmal gilt es, diese kalte Zeit auszuhalten, sich gegenseitig aufzuwärmen. Und ich sagte, sie sind in Bewegung. Und zwar ist die Bewegung von der Traube zweierlei. Immer zentral die Königin und sie wechseln die Position von außen nach innen und von innen nach außen, damit die die Kälte abkriegen, immer nach innen wechseln. So, also, die Geschwächten kommen rein, so wird immer wieder gewechselt die Position. Und an diesen Bienenwaben entlang wandert das Volk sozusagen, da gibt es so etwa 20 Stück in meinem Stock, wandern einmal im Winter durch den ganzen Stock durch. Und sie hoffen, wenn sie einmal durch sind und alle Winterfutter aufgefressen haben, dass dann der Winter vorbei ist. Beide Zeiten, die unwirtlichen, dunklen und kalten, wo man eigentlich sich nicht gut bewegen kann, und die angenehmen, hellen, beide Zeiten gibt es bei den Bienen und die gibt es auch in der Gemeinde. Für die Gemeinde Gottes. Die ganze Kirchengeschichte ist voll von diesen verschiedenen Zeiträumen. Und für beide ist die Gemeinde eine brillante Einrichtung. Wisst ihr, welche Bienen im Winter zuerst sterben? Nein, die Königin überlebt das ganze Volk. Also eigentlich ist das ganze Volk sind Kinder der Königin. Sind alle verwandt. Das ist auch so ähnlich wie bei Jesus, ne? Oder bei Gott. Wir sind auch irgendwie alle Verwandte, weil wir seine Kinder sind und Brüder von Jesus. So, die Bienen, die sich separieren. Also, wenn ich menschlich sprechen würde, würde ich sagen, die Bienen, die auf ihrer Freiheit und ihrer Privatsphäre bestehen, dass sie ganz alleine so ihr Ding machen und ich kann auch ohne Kirche und ohne Gemeinde. Das sind die ersten, die im Winter sterben. Nur denken Bienen nicht individuell. Sie entfernen sich vom Stock, weil sie merken, sie sind krank. Und sie könnten das Ganze anstecken. Deswegen gehen sie raus und dann ist klar, sie sterben. Jesus hat sich seine Gemeinde als ein Miteinander gedacht. Als ein Ort der Zugehörigkeit und als ein Schutzraum. Jeder hat seinen Beitrag, seine Arbeit zum Wohl des Ganzen. Und mit diesem Beitrag blüht das Ganze auch auf und funktioniert. Und gemeinsam leben alle aus den Schätzen Gottes. Sie bewahren einander und sie bewahren die Nachkommen. Und so können sie auch die freundlichen äußeren Bedingungen und genauso dauerhaft unfreundliche Bedingungen überstehen. Es gab eine Phase, auch in unserem Land, als die Stimmung so kippte und ein ganzes Volk in Schieflage geriet. Nicht, dass das aus dem Nichts kam. Das sind die 30er Jahre, sage ich mal, des letzten Jahrhunderts. Ihr wisst es, damals kamen Nationalsozialisten an die Macht. Und ich spreche von einem Dietrich Bonhoeffer, der da sehr, sehr aufmerksam hinschaute. Er litt unter der deutschen Kirche, wo er sagte, das sind gar keine Christen mehr. Die haben natürlich gesagt, sie sind die Christen in Deutschland und die evangelische Kirche. Und er litt unter vielen Frommen und an der bekennenden Kirche, weil sie die Gefahr nicht erkannten. Ich sagte, das kam nicht aus dem Nichts, weil schon fast Jahrzehnte vorher in Deutschland eine, man könnte sagen, Säkularisation, eine Verweltlichung begonnen hatte, im politischen, gesellschaftlichen Rahmen. Das war sozusagen die Basis, auf der diese Extreme dann wuchsen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, nicht der Rechtsextremismus alleine, sondern diese Abkehr einer ganzen Gesellschaft von Gottes Maßstäben, von Gott selber, sind der Nährboden. Jedenfalls fand ich es sehr bemerkenswert, ein Dietrich Bonhoeffer hat geradezu prophetisch damals wahrgenommen, in welche Richtung das lief und wie eine große Mehrheit immer verstockter und blinder mit der Masse mitlief und etwas tat, was letztlich sich als böse erwies. Und viele fromme Gemeinden igelten sich ein und segneten den Führer mit einem langen Leben, weil sich das so gehörte. Interessant fand ich, was sein Eindruck war, was wichtig ist für so eine Zeit, was er den Christen, denen, die sich zu Jesus bekannten, was er denen mitgeben wollte. Er war durchaus ein universitärer Professor sozusagen und Dozent, also der wusste genau, was in der Forschung so gang und gäbe ist. Aber das, was ihm Anliegen war, das versuchte er in der bekennenden Kirche in Finkenwalde. Sagt das jemand was? Das ist nur eine Stunde entfernt von hier. Drüben auf der polnischen Seite in der Nähe von Gryfino, Greifenhagen, gibt es ein kleines Dörfchen, Finkenwalde. Und da war dieses Predigerseminar geplant ab 1933, 34, deswegen ist er aus London wieder zurückgekommen, um das zu übernehmen. Und ich glaube 1935, als das alles noch seinen Anfang hatte, übernahm er das. Und er sagte, zweierlei ist mir dafür besonders wichtig. Das eine war Gemeinschaft. Er sprach in dieser Zeit davon, von einer geradezu einer Pest des Misstrauens, die sich immer mehr breit machte in den Kirchen, in der Gesellschaft, weil du immer mehr aufpassen musstest, was du überhaupt noch sagtest und dass Leute um ihre Ideologie, ihre Überzeugung alle verraten haben, weil das ja sich so gehörte. Und umso mehr war es ihm wichtig, in Gemeinschaft zu investieren und das Christengemeinschaft haben. Und das Zweite, was er ihnen anbefohl, war, wieder in der Bibel anzufangen, zu lesen sie und auf das eigene Leben zu beziehen. Das Wort Gottes. Und er sagte selbst zu anderen Gebildeten, das hört sich so primitiv an. Aber das war sein Anliegen, das braucht es. Und etwas Drittes war ihm auch noch ganz wichtig und deswegen passt das, finde ich, wunderbar zu den Bienen. Die Bienen ziehen sich in den ganz kalten, frostigen Tagen zusammen. Aber ihr gesamtes Drängen, ihr gesamter Antrieb ist, sobald sich ein Lichtstrahl zeigt und ein bisschen Wärme zeigt, fliegen sie raus, um auch noch die letzte Blüte zu finden, die sich öffnet. Ich finde das ein so schönes Beispiel, dass wir als Christen, als Gemeinde gesandt und gerufen sind, auch einander zu schützen, aber dass der tiefste Ruf und Identität ist, Weltverantwortung zu haben. Denkt mal an die Uckermark, dass wir gesandt sind, hinauszugehen und zu schauen, wo sind Menschen, die sich nach dem Licht ausstrecken, nach Gott ausstrecken, vielleicht gar keine Worte dafür haben, die auf kleine Wärme schon reagieren und offen sind, sich öffnen. Und wo es nur eine Biene braucht, so einen kleinen Christen, der genau das Entscheidende damit hineingibt, dass Frucht daraus wird. Das schafft die Blüte nicht alleine. Es braucht diese Gesandten, die dorthin gehen und hinfliegen und die letzte Blüte noch finden, die irgendwo unscheinbar wächst. Es braucht euch sozusagen in dieser Welt, solange es irgendwie nur warm und Licht von Gott hat, dass wir dorthin gehen und Frucht tragen. So verändert sich eine ganze Landschaft. Und so ist meine Hoffnung auch für die Uckermark, dass durch diese vielen einfachen, bescheidenen Christen, die rausgehen und merken, wo Menschen sich öffnen und suchen, dass sie sie erreichen und ein Segen sind. So wird durch viele kleine, unscheinbare Kleine eine ganze Region verändert und fruchtbar. Das Erste, was ich euch beschrieben habe, ist dieses Volk und die Gemeinschaft. Das Zweite, ich würde gern mit euch nochmal über Honig sprechen. Und was fällt euch denn in der Bibel zum Thema so Honig ein? Fällt euch da irgendein Bibelwort ein? Ihr dürft einfach richtig oder falsch sagen, ist kein Problem. Ja, toll. Ich habe nämlich dazu gleich noch den Psalm. Aha. Genau, Psalm 19, da kommt das nämlich vor und ich finde das sehr schön, da ist dieser Vergleich von Honig und Wort Gottes. Da heißt es über die Worte Gottes, über die Weisungen Gottes, sie sind wertvoller als Gold, ja als viel Feingold, sie sind süßer als Honig und echter Bienenhonig. Was fällt euch noch ein zum Thema Honig? Ja, wieso? Sehr einprägsam, ne? Also der muss ziemlich weit draußen gelebt haben, dass er von wildem Honig, Also der hatte keine Imkerei, sage ich mal, der Johannes der Täufer, aber hat von wildem Honig gelebt und ich glaube von Heuschrecken. Ist, glaube ich, ganz trendy. So, aber es ist so die Möglichkeit damals gewesen, in der Wildnis dort zu überleben. Und es zeigt uns, beides ist sehr nahrhaft. Ja, was fällt euch noch ein? Was fällt dir mit Milch und Honig? Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Da dachte ich immer, das klingt ja doch ganz schön paradiesisch, oder? Okay, wenn wir das mal kurz auseinandernehmen, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Was bedeutet denn das, wenn Milch fließt? Was muss es da geben? Also viele Supermärkte, ne? Also, ja genau. Aber wir sind in der Zeit vorher ohne Supermärkte, also viele Kühe, was könnte es noch sein? Ziegen, Schafe, genau damals, häufig eher Ziegen und Schafe. Also Kühe machen sich, glaube ich, in der Wüste einfach nicht so gut. Wahrscheinlich hatten sie ein paar Rinder, aber hauptsächlich Ziegen und Schafe. Was braucht es noch, damit Honig fließt? Absolut. Und wenn das Ganze überfließt, heißt das, du hast ein Land vor dir, wo Ziegen und Schafe was finden? Also, du hast nicht eine Wüste vor dir, sondern du hast grüne, weite Landschaften. Voller Kraut, voller Gras und Wiesen. Also grüne Landschaften, weite Landschaften, fruchtbare Landschaften. Und das Zweite, wenn Honig fließt, heißt das, wie müsste die Region aussehen? Erinnert ihr euch? Blühende Landschaften? Da war doch irgendwas. Da hat jemand blühende Landschaften vor sich gesehen. Und es ist doch interessant, wie manchmal mit einer Formulierung in unserem Kopf etwas wach wird und sich eine Vision vor uns breit macht. Und so müsst ihr euch bei Israel damals auch vorstellen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und bei den Israeliten war eine Vision da. Ein Land mit einem natürlichen Reichtum, mit Ressourcen, in denen man sehr gut leben kann. Also die Uckermark. Blühende Landschaften, weite grüne Felder. So, wir haben so eine Landschaft, die voller natürlicher Ressourcen ist. Im Grunde auch ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das dachte ich beim guten Haus schon manchmal. Denn bei uns gibt es ja tatsächlich Milch von Milchschafen und Honig. Es fließt nicht immer über. Aber ich dachte, toll. Und jetzt wird, genau wie du es gesagt hast, in der Bibel Honig verglichen mit dem Wort Gottes, mit dem Reden Gottes. Und dazu finde ich es nochmal wichtig, das ist ja hier in dem Psalm, haben wir gehört, in einem Atemzug genannt mit Gold. Also das Reden Gottes, das Wort Gottes, wie war das? Das Reden Gottes, die Urteile des Herrn, die Weisung Gottes sind wertvoller als Gold. Und im gleichen Atemzug kommt neben Gold und Feingold Honig und echter Bienenhonig. Also ganz kurz, das wisst ihr auch, welche Eigenschaften hat denn Honig so? Es klebt, okay. Viola kommt gerade vom Frühstück. Er ist süß, genau. Was fällt euch noch ein? Gesund, danke, genau. Absolut, gesund. Sogar das, ne? Sagt Gitti auch immer, ja. Zähflüssig, ja. Wie bitte? Ah, ja, es duftet. Fällt euch noch was ein? Absolut schmackhaft. Ja, genau, es gibt auch Einzelne, die das nicht so, also wenn du zu viel isst, ist auch vielleicht nicht so gut, aber also wir haben gesagt, es ist gesund, es schmeckt, es ist süß, es klebt. Ein Punkt, der hochinteressant ist, in den Gräbern der Pharaonen haben sie Honig gefunden. Der schmeckte immer noch. Das bedeutet, er ist ungeheuer haltbar. Eigentlich wird Honig, wenn er gut geerntet wurde, wird er nicht schlecht. Nur wenn der Wassergehalt zu hoch ist. So, dann kann er zu gären anfangen. Also er ist ungeheuer haltbar. Und ihr müsst euch vorstellen, dass in vergangenen Zeiten Honig ungeheuer kostbar war. Also du konntest halt nicht in den Laden und so ein Kilo Zucker kaufen, sondern Honig war so ziemlich das Einzige, was wirklich süß war. Insofern war das was außergewöhnlich Edles auch. Übrigens wird auch heute noch geworben mit echtem, reinen Bienenhonig. Bis heute haben Imker eigentlich so den Anspruch, ganz reines Produkt herzustellen. Also ganz sauber, nichts anderes drin, sonst ist es kein Honig. Also es hat auch was mit Reinheit zu tun. All diese Eigenschaften, bis auf zähflüssig und klebrig, würde ich sagen, kann man auch auf das Wort Gottes beziehen. Und interessant ist, der Jakob damals, der gab seinen Söhnen, er wollte sich gutstellen mit diesem mächtigen Mann da in Ägypten, und er hat seinen Söhnen Geschenke mitgegeben. Balsam, bestimmte Harze, seltene Öle und Honig. Also man merkt, wow, das muss schon was sehr Edles gewesen sein. Nun sagt vielleicht jemand, ja, diese Worte Gottes oder die Bibel oder Altes Testament, das sagt mir ja gar nichts. Für manche ist das wie eine Fremdsprache. Da kann ich nichts mit anfangen. Nun ist es folgendermaßen. Die größte Ermutigung kann mich mutlos lassen, wenn ich nicht hinhöre. Also wenn ich sie einfach an mir vorbeigehen lasse, dann hat das keine Wirkung auf mich. Ein ganz verlässliches Versprechen, sondern geradezu ein Vertrag, kann mich unsicher lassen, wenn ich darauf nicht vertraue, wenn ich es nicht ernst nehme. Und die liebevollste Wertschätzung kann mich völlig unberührt lassen, wenn ich nur Höflichkeit dahinter verstehe oder wenn ich es nicht an mein Inneres heranlasse. Der lebendige Gott kann uns die größten Ermutigungen zusprechen, die verlässlichsten Zusagen geben und die liebevollste Wertschätzung, wenn wir nicht hinhören, wenn wir es nicht an uns heranlassen, nicht darauf vertrauen, hat es keine Wirkung. Deshalb mach's doch wie die Bienen. Also, wenn die Bienen rausfliegen, was sammeln sie dann? Das wisst ihr alle, ne? Genau, das ist noch kein Honig, sondern wie entsteht dann Honig daraus? Die fliegen also raus zu den kleinen Bienen und jetzt geht es nicht um Aufklärung, sondern also Bienen und Blümchen. Genau, sie sammeln Nektar. Wie wird aus dem Nektar jetzt Honig? Ja? Genau, sie machen das mit Spucke. Jemand hat schon mal gesagt, Honig sei Bienenkotze, meinetwegen. Aber was bedeutet das? Also, sie nehmen den Nektar in sich auf, bewegen das, verarbeiten das, verdauen das und geben es im Bienenstock wieder von sich. Und dann arbeiten auch die Jüngeren dabei, das, was dort an Flüssigkeit sozusagen in die Waben kommt, immer wieder weiter zu bearbeiten, um das Wasser rauszuholen. Und daraus wird Honig. Also, Honig, das ist wie gute Worte. Die musst du suchen. Wir sind ja umgeben von Geschwätz, von unglaublich vielen Worten und Bildern, dass du fast überschüttet bist. Und die meisten Worte davon sind nicht gut. Sie sind nicht nahrhaft, sie sind nicht heilsam, nicht wirklich aufbauend. Gute Worte, die musst du suchen. Und wenn du sie gefunden hast, dann mach es wie die Bienen. Nimm sie in dich auf. Bewege sie in dir. Geh damit. Und wenn du sie sozusagen eine Weile mit dir rumgetragen hast, dann gib sie weiter und bewahr sie auf. Lass dir das nicht abhanden kommen. Mach's wie die Bienen, lager sie ein sozusagen, gerade wie ein Schatz für die nicht so guten Zeiten. Gib sie an die Nachkommen weiter, dass die anderen auch davon leben können. Denn das ist ja das Faszinierende an den Bienen. Sie nutzen die guten, schönen Zeiten, die angenehmen Zeiten aus, um für die unfreundlichen Zeiten vorzuarbeiten. Nehmt das als ein Ansporn als Gemeinde. Nützt die angenehmen Zeiten des Lebens, um den Honig, das Wort Gottes zu sammeln, damit umzugehen, damit vertraut zu sein, damit ihr in unfreundlichen Zeiten, wenn das Ganze viel schwieriger ist, davon leben könnt. Ihr Lieben, die Stärke, die Resilienz, würde man vielleicht heute sagen, die Krisenfestigkeit unseres Glaubens, gewinnen wir sozusagen, indem wir in guten Zeiten mit dem Wort Gottes leben und es anwenden, es bewegen. Dann hast du das, wenn es kalt wird und dunkel. Das gilt auch für die Gemeinde. Das Problem an der Gemeinde, an unserer Zeit, ist häufig, dass wir in den angenehmen Zeiten bequemer werden, das sein lassen. Interessiert nicht, da gibt es so viel anderes. Jesus hat ein sehr interessantes Gleichnis an dieser Stelle weitergegeben, das kennt ihr alle. Darin sagt er, wer meine Worte hört und sie tut, sie anwendet sozusagen für sein Leben, sie bewegen lässt, der gleicht einem Mann, der sein Haus worauf gebaut hat? Auf Felsen gebaut hat. Und wer meine Worte hört und sie nicht tut, also nicht mitnimmt, nicht verarbeitet, sondern zu, weg. Der gleicht welchem Mann? Der sein Haus auf Sand baut. Das alles ist offensichtlich in freundlichen Zeiten kein Problem. In Wohlfühlzeiten kannst du dir das leisten. Das Problem sind die Schlechtwetterzeiten. Wenn es dunkel und kalt wird und wenn es lebenswidrig wird, dann zeigt sich, ob du in den anderen Zeiten gelernt hast, auf Gottes Wort zu vertrauen und davon zu leben. Denn Jesus sagt Folgendes, wenn denn dann tatsächlich das Unwetter und die Katastrophe kommt, und er geht davon aus, die kommt immer mal, dann hält das eine Haus, weil es auf Fels gebaut ist, und zwar in den guten Zeiten. Dann hält die Gemeinde, weil sie in den guten Zeiten investiert hat, in ein Fundament, weil sie vertraut geworden ist mit all diesen Worten, mit denen man im guten und in schlechten Zeiten, im Leben und im Sterben leben kann. Und dumm wäre die Gemeinde, die dann erst anfängt, danach zu fragen, wenn das Katastrophe da ist. Dann spült es alles weg. Dietrich Bonhoeffer, der hat sich viele Gedanken auch eben über das Wort Gottes gemacht. Und er hat zum Beispiel über folgendes Wort aus Psalm 119, er hat zum ganzen Psalm 119, da gibt es ja 200 Verse oder wie viele. Ich will sinnen über deine Befehle und schauen auf deine Pfade. Einer von den vielen Versen. Und dann schreibt Dietrich Bonhoeffer Folgendes dazu. Es gibt kein Stillstehen. Jede Gabe, jede Erkenntnis, die ich empfange, treibt mich nur tiefer in das Wort Gottes hinein. Für Gottes Wort brauche ich Zeit. Um die Befehle Gottes recht zu verstehen, muss ich oft lange über dem Wort nachsinnen. Nichts wäre verkehrter als jene Aktivität oder jene Gefühlsseligkeit, die dem Nachdenken und Nachsinnen den Wert abspricht. Es ist auch nicht nur Sache der hierzu besonders Berufenen, der Pastoren oder Prediger, sondern Sache eines jeden, der in Gottes Wegen gehen will. Zwar fordert Gott oft rasche, unverzügliche Tat, aber er fordert auch Stille und Besinnung. So darf und muss ich oft Stunden und Tage lang über ein und demselben Wort bleiben, bis ich mit der rechten Erkenntnis erleuchtet werde. Keiner ist so weit fortgeschritten, dass er dessen nicht bedürfe. Gottes Wort beansprucht meine Zeit. Gott selbst ging ein in die Zeit und will nun auch, dass ich ihm meine Zeit gebe. Christsein ist nicht die Sache eines Augenblicks, sondern es will Zeit. Gott gab uns die Schrift aus der wir seinen Willen erkennen sollen. Die Schrift will gelesen und bedacht sein, täglich neu. Ihr habt jetzt ein Bild vor euch. Das Bild von Bienen, so, der Honig beginnt schon zu kleben. Die Gemeinschaft, diese wunderbare Einrichtung für gute, freundliche, helle Zeiten und für unfreundliche Zeiten. Und den Honig, der in diesen Zeiten gesammelt wird. Macht euch auf Entdeckungstour nach den Blüten, nach dieser Umgebung und sammelt. Es ist gut.